SWR 2 Forum.
Kandidat oder Programm? Wer oder was entscheidet Wahlen? Mein Name ist Klaus Heinrich. Nach der Sachsen-Anhalt-Wahl waren sich die Beobachter ja einig, das war ein persönlicher Sieg von Ministerpräsident Rainer Haseloff für seine CDU. Er genoss bei weitem das größte Vertrauen im Land und erschien den Menschen auch als Garant dafür, dass die AfD nicht die Nummer 1 werden kann. Ein klarer Beweis dafür, dass es letztlich auf den Spitzenkandidaten ankommt? Schaut man auf die Niederlagen, beispielsweise der Linken und der SPD, fällt auf, dass die Wähler den beiden Parteien ihre Kernkompetenz, die soziale Gerechtigkeit, abgesprochen haben. Zählen Inhalte also doch? Wir fragen in diesem SWR2-Forum natürlich auch im Hinblick auf die Bundestagswahl im September, wer oder was entscheidet denn nun die Wahlen? Kandidat oder Programm? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum die Publizistin Bettina Gauss aus Berlin, der Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen und der Wahlforscher Reinhard Schlinkert vom Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP in Bonn. Herr Schlinkert, Wahlen werden immer unkalkulierbar. Das ist natürlich vor allem für Ihre Profession eine Herausforderung. Ihr Institut hat der CDU vor der Wahl 28% zugetraut und der AfD 24. Bekommen hat die CDU am Wahlabend 9 Prozentpunkte mehr und die AfD 3 Prozentpunkte weniger. Lag das jetzt am Schlusstrend, der Polarisierung, an der Wahlbeteiligung oder ganz banal am Wetter?
Also erstens, probieren wir bei jeder Vorwahlumfrage, machen wir riesengroße Stempel da drauf. Keine Prognose, sondern Stimmungsbild im Moment. Das war auch nicht in der Woche vor der Wahl, sondern noch eine Wahl weiter vorne. Wir haben aber nie ein Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und AfD gesehen. Aber wir haben eins, wir haben der Zeitpunkt der Wahlentscheidung, der hat sich in den letzten Jahren immer ein Stückchen weiter nach hinten verlegt. Und deshalb ist die Frage auch, was passiert, wer mobilisiert auf den letzten Drücker, total interessant. Wir haben nämlich an dem Wahltag, machen wir die Wahltagsbefragung, Exit Poll, also das heißt, die Leute füllen noch was aus, und haben dann auch gefragt, die CDU-Wähler, wann haben sie sich denn entschieden? Da sagen uns von den 37%, 43% heute am Wahltag während der letzten Tage. Man sieht also schon, dass ganz aktuelle Bewegungen und auch die große Diskussion mit der AfD dazu geführt haben, dass die CDU nochmal richtig zugelegt hat. Und das merkt man ja auch, wenn man sich die Wählerwanderung anguckt. Das ist ja auch ziemlich sensationell, dass die CDU von den Nichtwählern ganz viele Stimmen geholt hat. Das ist ja nicht das Normalste. Insgesamt hat die CDU fast 60.000 Stimmen dazu gewonnen. Und das ist sicherlich auch ein Thema gewesen, weil es so viel Diskussionen gab. Wir haben also nochmal, ich schaue gerade nochmal, von den Nichtwählern hat die CDU allein 61.000 gewonnen, 24 verloren, also 37.000 Stimmen des Gesamtzuwachs bei der CDU, das waren 60.000. Also muss man sich vorstellen, wie viel da insgesamt von den Nichtwählern gekommen sind, die mobilisiert worden sind. Das ist also nicht nur wegen Wetter und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir uns das Leben schwerer wird. Aber man muss mit der nötigen Vorsicht auch an die Zahlen rangehen, die veröffentlicht werden. Und Kopf-an-Kopf-Rennen hat es weder im ZDF bei der Forschungsgruppe noch bei uns in der ARD bei Infratest Team abgegeben.
Bezogen auf unsere Eingangsfrage, Herr Schlinkert, hat in Sachsen-Anhalt ausschließlich das Vertrauen in den CDU-Spitzenkandidat die Wahl entschieden?
Also was gibt's ja gar nicht. Auch das haben wir natürlich gefragt, Motive, die Leute. Da haben wir uns bei der CDU, ich will sie jetzt nicht mit Zahlen zuschlagen, aber finde ich interessant, 39% gesagt, das war der Kandidat, 35% gesagt, das war das Programm und 20% haben gesagt, wir wählen sie sowieso immer. Die CDU, aber man muss natürlich sagen, bei der Zufriedenheit, ob es ein guter Ministerpräsident ist, liegt Rainer Haseloff natürlich in der absoluten Spitzengruppe. Wenn ich mir die letzten angucke, Kramp-Karrenbauer ist schon ein bisschen länger her, 17, da gab es 79%, die zufrieden waren. Mit Kretschmann in Baden-Württemberg waren es 77, mit Kretschmann in Sachsen 70, Bodo Ramelow 70 und Rainer Haseloff auch 70, noch ein Pünktchen mehr als Malu Dreyer. Natürlich ist der Kandidat eine ganz wichtige Frage. Wenn Sie einen schlechten Kandidat haben, kriegen Sie noch schlechte Ergebnisse. Also ein schwacher Kandidat und eine schwache Partei. und dann noch Diskussionen über die Kompetenzen oder wie bei den Grünen in Sachsen-Anhalt, wo 70% sagten, die übertreiben es mit dem Umweltschutz, dann ist natürlich, wenn das beides zusammenkommt, das nicht gerade die beste Voraussetzung, um gute Ergebnisse zu erzielen.
Bleiben wir mal bei unserem Blick bei den Kandidaten, bei den Spitzenkandidaten bzw. Spitzenkandidatinnen, wenn wir den Blick auf die Bundestagswahl richten. Frau Gauß, was glauben Sie denn, was zählt denn, wenn es ums Kanzleramt 2021 geht und wir auf die drei Spitzenkandidatinnen und Kandidaten gucken, die SPD, CDU und Grüne aufgestellt hat? Geht es da um Bekanntheit, Erfahrung, Vertrauen?
Ach, SPD ist ja noch dabei.
Haben Sie vergessen, ja?
Wobei, es ist natürlich eine billige Pointe, auf die SPD jetzt noch einzuschlagen. Die kann einem ja wirklich nur leid tun. Die tun mir auch leid. Strampeln sich ab und landen im einstelligen Bereich. Ich glaube, dass das zum Beispiel nicht darauf zurückzuführen ist, dass Olaf Scholz nun so wahnsinnig unbeliebt ist, sondern die SPD hat seit langem, eigentlich seit Gerhard Schröder, ein ganz großes Problem damit, dass man ihr die Kernkompetenz, nämlich, wie Sie vorhin sagten, soziale Frage, nicht mehr abnimmt. Und egal, was sie da versucht haben, es hat ihnen nicht viel genützt. Und insgesamt muss man auch sagen, natürlich ist Sachsen-Anhalt eine Sondersituation. Es ging letztlich auch bei der Grundsatzauseinandersetzung nur sehr am Rande noch um SPD, Grüne, Linke und FDP. Ich glaube schon, dass ein großer Teil derjenigen, es gibt ja auch Leute, die CDU gewählt haben, die das noch nie getan haben. Ich glaube, der Wunsch zu verhindern, dass die AfD stärkste Fraktion wird, war schon bestimmend für die Wahlentscheidung von sehr vielen Leuten. Deswegen ist neben der Popularität von Hasselhoff, haben die Spitzenkandidaten der Bundestagswahl eine geringere Rolle gespielt als sonst bei Landtagswahlen.
Herr Korte, Bekanntheit, Erfahrung, Vertrauen, diese drei Vokabeln bezogen auf die Funktion und Funktionsfähigkeit eines Spitzenkandidates, das sind ja genau genommen eigentlich erstmal nur individuelle Zuschreibungen. Was setzt es denn voraus für eine erfolgreiche Kampagne, damit diese Zuschreibungen auch positiv funktionieren?
Ja, eine begrenzte Aggressivität muss man zur Mobilisierung mit einbringen im Wahlkampf, kombiniert mit einer Sicherheitsbotschaft und immer auch Zukunftskompetenz. Und idealerweise bringt man das mit einer Person eben dann unter die Wählerinnen und Wähler, die man kennt. Denn die Deutschen favorisieren vor allen Dingen beim Wählen das Bekannte, nicht das Unbekannte. Und insofern ist es dann mehr als nur der Amtsbonus. Und wenn man sich ansieht, was die Wichtigkeit der Einschätzung ausmacht für das Wahlmotiv, dann ist in Deutschland immer noch die Sachkompetenz an der Spitze. Dann kommen sowas wie Glaubwürdigkeit, Führungsqualität, persönliche Sympathie, also eben gerade auch die Sympathie an vierter Stelle, nicht vorne. Also ausschlaggebend ist Sachkompetenz, die man der Person dann zur Lösung von Problemen eben zutraut. Also es ist eine Mischung unterschiedlicher Punkte, aber da sind wir eben unterschiedlich und abweichend von angelsächsischen oder auch von französischen Wählerinnen und Wählern.
Da hat Annalena Baerbock eben jetzt ein Problem. Es ist schon kühn, aber ich glaube möglich, gerade wenn die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung hoch ist, dass man ohne jede Verwaltungserfahrung und ohne jede Regierungserfahrung sagt, ich will ins Kanzleramt. Aber dann muss die Glaubwürdigkeit, die individuelle Glaubwürdigkeit, Herr Korte hat ja eben die Kriterien genannt, warum Leute jemanden wählen, dann muss die individuelle Glaubwürdigkeit völlig außer Zweifel stehen. Und ja, ich glaube, dass zum Teil tatsächlich Kampagnenjournalismus stattgefunden hat. Also es sind relativ kleine Verfehlungen und Fehler hochgezogen worden. Aber erstens, das ist halt Bundestagswahlkampf, so war er immer. Und zweitens, es gab ja auch eine Menge, woran man sich hochziehen konnte. Dieser geschönte Lebenslauf, glaube ich, hat ihr nachhaltig geschadet.
Sagten ja einige, dass Frau Baerbock tatsächlich unfair behandelt wurde. Da gab es diese Anspielung auf ihr Muttersein. Das war ja durchaus vorgestriger Frageansatz. Aber andere, Herr Laschet kommt beispielsweise, da war ja doch sehr viel Häme dabei, als es im Zweikampf gegen Söder ging und Olaf Scholz. Der fühlt sich immer vernachlässigt und will immer als Weltenretter ernst genommen werden. Klappt nicht so richtig. Also es trifft doch alle drei hart, oder täusche ich mich
da? Das ist ja der Punkt, weswegen ich auch es auf die Dauer nicht gut erträglich finde, wenn immer, wenn Angriffe auf Frau Baerbock gefahren werden, Man sagt, das sei Frauendiskriminierung. Ich würde da schon gern unterscheiden. Also diese verspätet dem Bundestag gemeldeten Bundeszahlungen. Das fand ich eine lässliche Sünde. Da hatte ich das Gefühl, da wurde was hochgezogen, auch damit die wirklich unappetitlichen Maskendeals von einigen Unionsmandatsträgern in Vergessenheit geraten und irgendwie so übrig bleibt, na, die haben ja alle Dreck am Stecken. Das hat weitgehend funktioniert. Etwas anders sah es aus mit dem Weihnachtsgeld der Zulage, Corona-Zulage an Weihnachten. Das fand ich nicht in Ordnung, dass das eine Parteivorsitzende in Anspruch nimmt. Diese, es war rechtlich unangreifbar, aber diese Zulage war für andere Leute gedacht. Und nochmal, der Lebenslauf, das sind Kleinigkeiten letztlich. Aber es sind halt viele Kleinigkeiten. Und das, was am Schluss übrig bleibt, ist das Bild, sie hat ihren Lebenslauf geschönt, sie hat sich ein bisschen aufgeplustert, sie hat sich ein bisschen bedeutender gemacht in ihrer Vita, als sie eigentlich war. Und ich finde es wirklich erstaunlich, ich finde es schreiend naiv, zu glauben, sowas komme nicht heraus im Wahlkampf. Mhm. Und ich verstehe nicht, wieso sie nicht und ihr Wahlkampfteam nicht alles vorher genau durchgeguckt haben und gesagt haben, kann uns da jemand was? Sie ist halt nicht mehr nur einfache Bundestagsabgeordnete.
Ja, aber genau das ist ja der Unterschied auch zu den amerikanischen Kontexten. Da wird über Monate vorher, da wohnt praktisch einer bei dem Kandidaten oder der Kandidatin und da wird alle Belege der letzten 20 Jahre werden geprüft und insofern wird die Vorgeschichte geklärt und dann entschieden, ob man überhaupt antritt. Das ist hier nicht der Fall. Dennoch, das finde ich genau, wie Frau Gause sagt, es wirkt nach der sehr professionellen Vorgehensweise im Doppelteam, wie sie über lange Zeit agiert haben, absolut irritierend, dass der Kern des Wahlkampfteams offenbar unprofessionell ist. Denn das hätte man vorher ausräumen können. Und es spricht nochmal dafür, ganz spät Kandidaten zu benennen. Journalisten finden Dinge dann auch noch raus, aber ich finde, der Zeitraum, alles dreimal rumzudrehen, ist dann auch super lang, wenn man sehr früh einen nominiert. Und ein anderes Argument nochmal mit der Erfahrung. Also das kann man so sehen, dass Erfahrung fehlt. Aber wie viel ist Erfahrung im Moment unter den Rahmenbedingungen unserer Risikomoderne, immer unter Ungewissheit zu entscheiden, eigentlich wert? Führt nicht die angewandte Routine eher ins Chaos, als der Ansatz, neu unter Resilienz eine Entscheidung anders zu fällen. Also ist vielleicht Erfahrung hinderlich unter den Krisenentscheidungen, die anstehen. Das wäre mal also moderne Verunsicherungsfähigkeit ist vielleicht wichtiger, dass ich also weiß, was ich nicht weiß, was auf mich zukommt, aber damit umgehen kann, hilfreicher ist, als mich auf einen Plan zu beziehen, den ich vielleicht gar nicht anwenden kann.
Ich weiß, es gibt
Gegenargumente, aber ich will einfach nur mal unter den Bedingungen des modernen Entscheidens diesen Gedankengang einführen.
Jetzt bin ich gespannt.
Einen Gedankengang, ein paar Zahlen aus Sachsen-Anhalt nur noch mal sagen. Interessant ist, dass in Sachsen-Anhalt 75% der Bevölkerung gesagt haben, meine persönliche wirtschaftliche Lage ist gut. Und 40% der Wähler haben gesagt, der Sachsen-Anhalter aller, wenn man gefragt hat, wer löst denn die Probleme der Zukunft des Landes, haben 40% gesagt, das löst die CDU. Und wir können uns ja auch noch an Kanzler erinnern. Kohl war ja nun auch nicht gerade der beliebteste Kanzler der Republik, ist ja auch nicht gewählt worden, weil er Kohl hieß. Und wenn wir also uns über die, sagen wir mal, die journalistische Betrachtung von Frau Baerbock unterhalten, kann ich mich auch noch daran erinnern, dass es Riesendiskussionen gab, ob Herr Schröder die Haare färbte oder nicht. Also ich glaube, es ist eine große Gemengelage. Aber letztendlich, wenn wir fragen, was sind denn jetzt im Moment die wichtigsten Themen, ist ja seit langer, langer Zeit schon keine Arbeitslosigkeit mehr oben. Sonst ist fast immer Corona, Bildung und dann kommt Wirtschaft. Weil die Leute natürlich sich Gedanken machen, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn Corona vorbei ist, wie geht's der Wirtschaft, geht es wieder aufwärts? Und da sind natürlich auch die Parteikompetenzen gefragt. Welcher Partei traue ich denn eigentlich zu, welches Thema zu lösen? Wir haben ja auch gerade in den letzten Tagen gemerkt, das ist nur eine heftige Diskussion um Spritpreise, um Energiekosten, um Heizung, um Strom losgetreten worden ist und wie sich das letztendlich auswirkt, auf die Anteile von den Grünen. Müssen wir mal abwarten.
Schauen wir mal ein bisschen weiter den Fokus. Frau Goss, ganz kurz, wenn wir die Spitzenbewerber natürlich wichtig sind, gerade mit Blick auf die Landtagswahlen, Herr Schlinkert hat das ja ausführlich dargestellt, auch auf die vergangenen Landtagswahlen, weil die Funktion des jeweiligen Spitzenbewerbers, vor allen Dingen des Amtsinhabers, ja sehr, sehr wichtig. Da will ich doch jetzt im zweiten Teil mal langsam darauf zu sprechen kommen, welche Rolle dann die Parteiprogramme spielen sollen. Das schon gerne mit Blick auf die Bundestagswahl, weil das ist ja die Zukunft vor uns. Die Spitzenbewerber haben wir ja jetzt, zumindest bei den großen Parteien oder bei denen die Kanzler tauglich scheinen. Jetzt gucken wir auf die Programme. Bei der CDU warten wir noch darauf. Die Grünen machen ihr es am kommenden Wochenende. Die SPD hat ihr schon verabschiedet. Welche Rolle, Frau Gauss, haben die Programme, glauben Sie, für die Wahlentscheidung später? Ist der Spitzenkandidat wichtiger oder das Programm?
Ich würde gerne einen Satz noch zu Herrn Korte sagen. Bitte. Diese Vorstellung, es könne frischen Wind bedeuten, wenn jemand ohne Regierungserfahrung ins Kanzleramt einzieht, finde ich wahnsinnig sympathisch und eigentlich gefällt mir das auch. Nur ich stelle mir dann vor, dass jemand, der noch nicht mal Koalitionsverhandlungen maßgeblich mitgeführt hat, dass so jemand als Vertreterin einer Mittelmacht bei einem richtig zerstrittenen EU-Gipfel sitzt und dort verstehen muss, wie es überhaupt läuft. Ich frage mich die ganze Zeit, wen Frau Baerbock eigentlich als Kanzleramtsminister oder Kanzleramtsministerin haben will. Die Personaldecke ist da dünn. Und ich glaube, das sind Fragen, die werden noch eine größere Rolle spielen. Neben den Programmen, und jetzt komme ich auf die Programme. Ich glaube, die Parteiprogramme, ich habe sie mir in Vorbereitung auf diese Sendung noch mal angeguckt, die Entwürfe, die vorliegen, dienen natürlich auch einer Befriedung und ein Wohlfühlgefühl einer Partei nach innen, zum einen. Also Leute, die sich wirklich krumm arbeiten für wichtige Spezialthemen. Ob das jetzt Bildung ist, ob das Pflege ist, häusliche Pflege, ob das Verkehrsanbindung im ländlichen Raum ist. Die Leute stecken da ja sehr viel Arbeit rein. Und da wenigstens im Programm und auch mit Hinblick auf künftige Koalitionsvereinbarungen einen Pflock einschlagen zu können, ist auch für die ganzen vielen Leute an der Basis, die in diesen Bereichen arbeiten, wichtig. Aber es gibt, ich lasse AfD jetzt mal raus, es gibt seit dem Zerfall der Systeme, seit der Auflösung der Machtblöcke, eben keinen prinzipiellen Streit der Systeme mehr zwischen den Parteien. Also ich meine, ernsthaft spricht doch in der SPD niemand vom demokratischen Sozialismus. Ernsthaft gesprochen. Und das heißt, natürlich nehmen vor dem Hintergrund, nimmt die Bedeutung von Spitzenpersonal zu und die Bedeutung von Parteiprogrammen nimmt ab, weil die grundsätzlichen Unterschiede so tiefgreifend nicht mehr sind, wie sie früher mal waren.
Ist das so, Herr Korte, Selbstvergewisserung oder vielleicht auch ein bisschen Beschäftigungstherapie für die Basis, dass die eigentliche Funktion
ich meinte es nicht abwertend.
Nein, meine ich auch nicht.
Beschäftigungstherapie.
Meine ich auch nicht.
Die Programme gibt es ja in Langfassung und in Kurzfassung. Das sind immer, finde ich, erstmal poetische Verdichtungen ideologischer Vorhaben. Und die dienen primär erstmal der Mobilisierung nach innen, die Reihen zu schließen, für was man ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt. Würde ich niemals unterschätzen, weil damit eine Identitätsbildung auf kollektiver Ebene hergestellt wird über 3, 4 große Erzählungen, die man präsentieren möchte und die so eine Partei auch zusammenschweißen. Man geht nie davon aus, den kognitiv gewieften Wähler, sondern Wähler sind ja eher kognitive Versager, die argumentieren eher und wählen aufgrund vieler Motive. Eines davon ist vielleicht die Kenntnis eines Parteiprogramms. Also intern wichtig für Mobilisierung, deswegen hat es Kraft. Und nach außen zu vermitteln, über die Verdichtung dann in politischen Erzählungen, wird daraus die Geschichte, die einen Wahlkampf letztlich trägt. Also es ist schon die Kernsubstanz geradezu, aus der ein Wahlkampf sich entwickeln kann. Das würde ich nie unterschätzen, dass das eine wichtige Funktion hat für das, was am Ende für Wählerinnen und Wähler an inhaltlichen Auseinandersetzungen sich zeigt. Und wir haben jetzt im Moment, da die Typen sich nicht unter der Gürtellinie behagen, keine Populisten bei den 3 Kanzlerkandidaten, sondern die große Chance, dass auch wirklich in der politischen Mitte inhaltlich diskutiert wird über Unterschiede. Und die Koalitionsverhandlungen dauern genau deshalb so lange, weil man eben unterschiedliche Positionen vertritt. Ich sehe die grundsätzlichen Unterschiede, die Frau Gauss gesagt hat, auch nicht mehr bei den Parteien, aber im Detail vertritt jeder etwas sehr unterschiedlich. Sonst wäre das ja nach 3 Tagen jeweils rum.
Und ich meine, das große Prä der Grünen ist, dass inzwischen eine Menge Leute Klimawandel wirklich für ein ganz großes, wichtiges Thema halten und die Bekämpfung des Klimawandels. Das war vor 4 Jahren oder gar vor 8 Jahren noch anders. Ja. Aber inzwischen waren die Sommer halt ziemlich heiß. Und wir merken, auch wenn wir in die Welt rausgucken, dass sich da wirklich was tut. Man hätte noch vor 4 Jahren einen Wahlkampf nicht mit Klimawandel bestreiten können.
Trotzdem, als wir vor 6 Wochen gefragt haben, wer soll denn die nächste Bundesregierung führen, soll die CDU oder von den Grünen geführt werden, haben 31% gesagt, die CDU, 21% die Grünen. Und das war noch weit vor dieser Erfolgswahl für die CDU in Sachsen-Anhalt und auch relativ kurz nach den ganzen Diskussionen um den Kanzlerkandidaten Laschet. Also das ist eine Zahl, okay, die man allerdings auch nicht vergessen sollte.
Wer liest eigentlich Parteiprogramme? Wir reden ja über Parteiprogramme im Spannungsverhältnis zu Spitzenkandidaten oder als Mischungsverhältnis der Erzählungen der Partei, Herr Korte. Lesen Bürger Wahlprogramme oder nur die Verdichtung, die poetischen, wie Sie es eben gesagt haben?
Ja, die Kurzfassung als Handreichung, die an Infoständen verteilt werden, oder als Briefsendung, da gucken schon Wähler vorher rein, in die Langfassung nicht. Das ist für Parteimitglieder, aber eben durchaus mit einer indirekten Funktion, eben um sich selbst über den Kurs zu verständigen. Aber die Wahlmotive sind nicht primär davon geleitet, dass ich mich rational am Küchentisch eine Synopse bilde zwischen all den verschiedenen Parteien und Personen und vor allen Dingen von der Programmatik dann versuche, das zu vergleichen. Da machen ja Zeitungen, Rundfunksender, Fernsehen gute Beiträge im Vorfeld, dass man das wirklich so synoptisch nebeneinander sieht. Und das ist schon sehr hilfreich. Das wird aus dem Programm ja herausgearbeitet. Insofern würde ich es nicht unterschätzen bei Kernfragen. Und die größte Problematik besteht bei den Parteien, Wahlprogrammen eben darin, dass man vielleicht souveräne Unschärfe gerne projiziert. Andererseits Wähler und Wähler eine Konkretheit haben wollen, nicht nur über Koalitionsaussagen, auch aus dem Wahlprogramm, sondern auch, was es mich kostet am Ende. Und je unklarer ich bleibe, desto weniger kann ich es verrechnen und so multikoalitionsfähiger bin ich am Ende.
Es gibt ja immer diese Kanzlerkandidatenduelle, die ja auch in letzter Zeit eine ganz hohe Publizistik haben und anschließend darüber berichtet wird, welcher Kandidat hat es denn da am besten gemacht. Das sollte man allerdings auch nicht unterschätzen bei den ganzen Diskussionen. Das haben wir ja mal erlebt, dass da auch damals der Kandidat, der aus dem Nichts kam, dem keiner was zugetraut hat, immerhin in einem Durchgang Stoiber mal ganz gut war. Aber das ist auch natürlich was in den letzten Jahren mitprägend war für die Entscheidungsgrundlage von Wählern.
Ich glaube, das passt sehr gut zu dem, was ich sagen wollte. Gerade weil ich mich intensiver jetzt mit Programmen beschäftigt habe, als ich das zugegebenermaßen sonst getan habe, habe ich gedacht, natürlich haben auch eigentlich alle Wählerinnen und Wähler Themen, die jetzt nicht im Vordergrund der öffentlichen Diskussion stehen im Wahlkampf und die auch nicht unbedingt von Spitzenkandidaten jetzt beantwortet werden müssen, die aber aufgrund ihrer individuellen Situation eine große Rolle spielen. Beispiel eben wirklich, sagen wir, häusliche Pflege eines schwerkranken Angehörigen. Ich habe gedacht, eigentlich ist es schade, dass nicht mehr Streitgespräche von Fachleuten für, sagen wir mal, also 10 Streitgespräche zu jeweils Einzelthemen, wo eben nicht die Spitzenkandidaten reden, sondern die im Bundestag für Pflege zuständige, für EU-Politik zuständigen, für Bildung zuständigen. Jeweils in einem Ein-Stunden-Gespräch. Den Leuten, die kriegen dann keine Traumquoten, aber es gibt natürlich, der Wähler ist ja nicht eine amorphe Masse, sondern das sind alles Leute, die auch wegen ihrer Lebenssituation spezifische Interessen haben, die bei ihrer Wahl eine Rolle spielen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Themen und die Fachleute für diese Themen immer, je näher der Wahltermin rückt, desto weiter hinten runterfallen. Und ich bedauere das.
Sie hören SWR 2 Forum, Kandidat oder Programm, wer oder was entscheidet Wahlen? Darüber diskutieren wir heute. Herr Korte, es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, lange Wahlprogramme zu lesen oder auch die verkürzten Programme, die, wie Sie eben gesagt haben, durchaus von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden. Es gibt ja auch noch sozusagen eine Entscheidungshilfe von der Bundeszentrale für politische Bildung, nämlich den sogenannten Wahlomat. Da werden 30 Fragen gestellt an die Bürgerinnen und Bürger. Wenn man die richtig ankreuzt, hat man nachher eine große Überraschung, was ich denn für eine komische Partei auf einmal wählen soll. Da ist mir jedenfalls schon ein paar Mal so gegangen. Ich weiß nicht, wie bei Ihnen ist. Überwiegt da mehr der Fun-Faktor bei dem Wahlomat oder ist das tatsächlich auch ein Bildungserlebnis?
Das ist ein Bildungserlebnis. So bestätigen das auch Umfragen, die sich mit Nutzern damit auseinandergesetzt haben, die die Wahl nochmal in dieses Nutzenerlebnis auch überführen. Was Frau Gauss ja auch sagte, Wähler sind nutzenorientiert, das ist nicht mehr milieuorientiert, die Wahlmotive. Und mein persönlicher Nutzen, den kann ich aus Wahlomaten ableiten. Mhm. Klar führt das manchmal zu der einen oder anderen kuriosen Ergebnispartei, aber das liegt oft an den Gewichtungen, die man selbst vornimmt. Oder an ein paar Einzelfragen, mit denen man sich bisher nicht auseinandergesetzt hat, wie die vielleicht ideologisch zu verorten sind. Aber die Wahlomaten werden sehr seriös, sehr sorgfältig, immer wieder neu erstellt, auch in Fokusgruppen mit Zufallsbürgern. Das ist sehr interessant, um praktisch die Vorbereitung dieser Items herzuleiten. Das ist an sich aus meiner Sicht gute politische Bildung und letztlich in den Parteien, wir müssen auch einfach in Koalitionen immer denken. Die Deutschen sind gewohnt, Koalitionen zu haben, also immer die Veränderungssehnsucht und der Stabilitätsgewinn in einem. Wir haben nur einmal Rot-Grün, zwei Oppositionsparteien in Regierungsverantwortung gewählt, sonst immer kontinuitätsverbürgend, war ein alter Partner dabei. Und ich finde, das spiegelt sich auch im Wahlomat manchmal wieder in der Gewichtung, welche Parteien dann oben liegen.
Ich habe mir das Gleiche angetan wie Frau Gauss, natürlich in Vorbereitung der Sendung. Ich habe einfach mal die Parteiprogramme gewälzt und bin auf Sätze gestoßen, die so klingen. Wir werden manch gute Tradition auf neue Weise zum Tragen bringen, manch Neues begründen, manch Gewohntes ablösen, aber wir schaffen Sicherheit im Übergang. Ein Zitat. Und das Zweite, ich will es nicht übertreiben, um in Deutschland bis spätestens 2045 treibhausgasneutral leben, arbeiten und wirtschaften zu können, werden wir dafür sorgen, dass wir unseren Strom spätestens bis zum Jahr 2040 vollständig aus erneuerbaren Energien beziehen. Das könnte fast von jeder Partei sein. Wissen Sie, wer was gesagt hat, Frau Gauss?
Ich war so neugierig, wen Sie fragen würden.
Ach so.
Und natürlich, weil das ist ja gemein.
Das stimmt.
Liegt man völlig schief. Also, ich sag mal, das erste Zitat AfD.
Nee.
Und das zweite, okay, liege ich schon schief.
Die Grünen mal das erste Zitat.
Das zweite Zitat sage ich dann SPD, weil da liegen die Grünen so nahe und sie wollen mich ja hereinlegen.
Und es ist kein Spiegelstrich-Sozialismus, wie sonst immer bei der SPD. Tatsächlich, bei der zweiten Antwort haben Sie recht, es ist die SPD.
Aber die erste ist natürlich von einer Allgemeinheit, da jagt ja ein Klischee das nächste.
Herr Schlingert, Sie haben sicherlich auch die Erfahrung gemacht, wie sich die Bürger informieren. Warum soll man sowas lesen? Tatsächlich ist vielleicht die poetische Verdichtung, wie das der Herr Korte so schön gesagt hat, auch das richtige Instrument und das, was man tatsächlich von den Bürgerinnen und Bürgern erwarten kann. Haben Sie da Erkenntnisse?
Ja, ich habe nur die Erkenntnis, weil wir natürlich auch immer fragen, welchen Medien vertrauen Sie denn?
Ja.
Denn natürlich werden Wahlprogramme oder Aussagen von Parteien oder das, was man gerne unter die Menschen bringen wollte, in unterschiedlichen Medien unterschiedlich dargeboten. Und da muss man sagen, liegt immer bei der Vertrauenswürdigkeit, auch in den östlichen Bundesländern, immer ganz oben öffentlich-rechtliches Radio, öffentlich-rechtliches Fernsehen, Tageszeitungen. Und ganz weit unten liegt Social Media, Internet. Und bei der Frage, woher beziehen Sie denn Ihre Informationen, sind Sie glaubwürdig, ist selbst bei den jüngeren Leuten, die ihre Informationen aus dem Internet zum großen Teil, so etwa 30% irgendwo bezogen haben, auch die Frage der Glaubwürdigkeit auch nicht so ganz weit oben. Man ist also schon ziemlich kritisch dabei. Das ist bei Wahlprogrammen natürlich immer die große Frage, wie kann ich es glaubwürdig an die Menschen bringen.
Jetzt versuche ich mal das Thema Wahlmotive der Wähler, Information oder Interesse für Parteiprogramme und die Funktion von Spitzenkandidaten ein bisschen zusammenzubringen. Wie wichtig ist, Herr Korte, das Zusammenspiel? Müssen Programm und Kandidat 100% zusammenpassen oder ist ein bisschen Dialektik, ein bisschen Beinfreiheit beispielsweise für den Spitzenkandidaten auch gefragt?
Es muss eine Anmutung von Kohärenz geben, sonst merken das Wähler sofort. Man hat zwar gern mal den Rebellen, der die Beinfreiheit vielleicht mal nutzt, aber spürt, da steht doch niemand hinter. Also dann brauche ich ihn auch nicht zu unterstützen. Das ist mal für Momentum gut, sich darüber zu amüsieren, aber es wirkt nicht glaubwürdig. Also die Kohärenz in allem ist gerade in Zeiten von Komplexität sowas von wichtig, dass uns einer diese Erzählung liefert als Führungserzählung. Partei, Programm stehen zusammen und wollen diese drei zentralen Punkte durchsetzen. Würde ich nie unterschätzen, und es kommt immer hinzu, dass Wählerinnen und Wähler auch Fans des Erfolgs sind und insofern sich immer daran orientieren, wie andere auch darüber denken, und man möchte bei den Siegern dabei sein. Ob das Sieger sind, die über 5% gerade kommen, Sieger, die in der Regierungsbildung beteiligt werden, oder wirklich die Sieger mit stärksten Parteien. Es gibt unterschiedliche Siegerabstufungen, aber dabei zu sein, auch wenn es am Ende nicht stimmt, aber dieses Gefühl, Fan des Erfolgs zu sein, würde ich nie unterschätzen. Und das bringt auch die besondere Rolle von Herrn Schlinkert nochmal ins Spiel in der Demoskopie Demokratie, weil man daraus ablesen kann eben, ob man die Wahrscheinlichkeit hoch ist, zu diesen Fans des Erfolgs am Ende dazuzugehören.
Warum ist das so wichtig, Fan des Erfolgs zu sein? Man will selber auch Sieger sein, sich auf der sicheren Seite wägen, ist das
ja,
der Punkt?
Ja, die Deutschen sind risikoavers, Sicherheitsdeutsche. Ja. Die größte Freude beim Urlaub buchen ist, die Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Das gibt's nur hier. Also das ist wirklich typisch deutsch.
Ja, welcher Kandidat ist denn der perfekte, Frau Gauss, für die Bundestagswahl, wenn das stimmen würde?
Naja, das ist ja das Interessante, dass eigentlich zumindest die Union und die SPD nicht unbedingt die Kandidaten dann aufs Schild gehoben haben, die sie ursprünglich am allerliebsten haben wollten. Also ich meine, das ist ja inzwischen in Vergessenheit geraten, aber Herr Scholz hat ja nun eindeutig verloren, als er versucht hat, Parteivorsitzender zu werden. Und dann hat die Partei gesagt, na, offensichtlich ist es mit neu, jung und unverbraucht doch nicht so toll. Gehen wir aufs Bewährte, also im Prinzip das, was Herr Korte sagt. Und Laschet ist ja allen Umfragen zufolge und gerade innerhalb der Union und innerhalb des Milieus der Union, nicht etwa Wechselwähler, gab es ja so wahnsinnig viele Leute, die sich Söder gewünscht hatten. Aber Armin Laschet hat eben großes Beharrungsvermögen und er weiß wirklich, wie Politik geht. Er weiß, was man unter Umständen aushalten muss und welche schwierigen Zeiten man ertragen muss, um am Schluss genau das zu erreichen, was er wollte. Ja, bei Annalena Baerbock ist es am schwierigsten, weil ich bin ehrlich gesagt sehr neugierig, wie dieser Parteitag am Wochenende verlaufen wird. Der wird nicht so langweilig, wie ich noch vor 4 Wochen gedacht hätte.
Es gibt vielleicht Stress,
weil ich schon auch glaube, die Verunsicherung unter den Delegierten ist massiv gewachsen in den letzten Tagen und Wochen.
Herr Schlinkert, es ist ja auffällig, dass alle drei Kandidaten, Armin Laschet, Frau Baerbock und Herr Scholz, alle drei doch eine gewisse Kontinuitätsversprechen auch mitbringen. Armin Laschet ist in der CDU, will gar nichts anderes sein, als Angela Merkel Politiker zu sein. Bei Olaf Scholz, der geriert sich immer als der eigentliche Kanzler, als Vizekanzler und Macher und der GroKo-Macher. Und bei Baerbock ist zumindest die Kontinuität wieder eine Frau, wieder jemand mit einer etwas anderen Biografie, als das sonst so üblich ist. Also es gibt drei sozusagen Fortsetzungsstränge, die man sich zusammen philosophieren könnte. Kommt das an beim Bürger? Spielt das eine Rolle? Wir haben ja erstmals die Situation, dass die Amtsinhaberin Angela Merkel nicht wieder antreten wird. Das gab es seit Konrad Adenauer 1949 bei der Urwahl sozusagen nicht mehr in Deutschland. Spielt das eine Rolle?
Ist ja alles schon wieder ein bisschen länger her, aber Herr Korte hat natürlich recht. Was haben die Deutschen denn für ganz besondere Werte in den letzten 70 Jahren nach dem Krieg entwickelt? Doch eigentlich an erster Stelle, dass es uns gut geht und wir, ich glaube, weiß nicht, wie viele Milliarden Euro im Jahr im Urlaub irgendwo in anderen Ländern verbringen können. Und dass die Sicherheit, der Wohlstand in Deutschland erhalten bleibt, das ist doch immer noch ganz vorne. Und deshalb ist die Frage, wen wähle ich denn? Wer garantiert mir denn, dass mir in Zukunft auch gut geht, dass meine Kinder vernünftig erzogen werden, dass das Krankensystem funktioniert? Und für mich ist so symptomatisch, als diese Corona-Krise anfing, schoss die Zufriedenheit mit der Bundesregierung auf über 65%. Das haben wir überhaupt noch nie gemessen in den letzten 20 Jahren. Und anschließend, als es nicht funktionierte, ging sie wieder runter. Ich denke, dass die Sicherheitsfrage Wer garantiert mir persönlich, mein persönliches Wohlergehen auch in den nächsten Jahren eine ganz große Rolle spielt. Und je mehr, natürlich spielt jeder Klimaschutz, da brauchen wir gar nicht lange drüber zu reden, aber es will keiner 50 Cent mehr für den Sprit bezahlen oder immer noch mehr für den Strom oder für Heizung. Das trifft ja ganz viele Leute und ich habe also auch Herrn Habeck jetzt bei Anne Will während der Wahlsendung ein bisschen zugehört. Ich habe das System nicht so ganz richtig verstanden, wie er sagte, wie das dann dem Bürger zurückgegeben wird, was da an Mehrkosten auf uns kommt. Das ist doch, wo man sich überlegen muss, was macht denn der Mann oder die Frau auf der Straße, was versteht die denn? Die versteht, wenn sie ihre Heizkostenabrechnung kriegt und sieht, dass es steigt und wenn sie Sprit tanken fährt, merkst du auch, ist teuer. Da haben die Grünen eine ganz wichtige Aufgabe, den Klimawandel natürlich mit zu propagieren, aber inzwischen tun das ja alle Parteien, aber auch eine Lösung für den Bürger zu finden, dass er nicht sagt, das ist alles viel zu teuer, kann ich mir gar nicht leisten. Und dass natürlich die Struktur der grünen Wähler besonders ist. Die haben natürlich in der Mehrheit ein Haushaltseinkommen über 3.500 und einen Hochschulabschluss. Das sind also schon Leute, die denken können.
Frau Gauss.
Ich würde gern nochmal auf den Aspekt Sicherheit kommen. Also ohne jetzt die Diskussion hier in eine Corona-Diskussion verwandeln zu wollen. Aber ich glaube, es ist schon eine tiefe Kränkung und ein großer Schock bei weiten Teilen der Bevölkerung, wie schlecht manches gelaufen ist. Also wie weit wir hinterherhinken in Fragen der Digitalisierung. Wie unvorbereitet man seit dem letzten Sommer hinsichtlich der Frage gewesen ist, wie denn nun eigentlich möglichst gut Bildungsdefizite dadurch, dass die Schulen geschlossen sind, aufgefangen werden können. Wie man mit dem Grundproblem im Hinblick auf schulpflichtige Kinder umgeht oder auch auf Studenten umgeht. Es tut mir leid, aber die Impfkampagne kommt ja immer noch nicht richtig in Gang. Und dann ist es natürlich gerade für sehr selbstbewusste Deutsche auch kränkend zu sehen, dass andere Länder bis hin zu Marokko deutlich weiter vorne waren als die Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen bin ich nicht sicher. Ich glaube, dass sich daraus zumindest zum Teil der möglicherweise vorübergehende Höhenflug der Grünen erklären lässt, dass dieses Wir wählen das Bewährte und bloß keine Risiken eingehen, da mag zu viel schiefgegangen sein in der Corona-Bekämpfung, als dass die Leute das Gefühl haben, das Bewährte ist bewährt.
Denken die, Herr Schinkert, denken die Wähler im September noch daran, wenn bis dahin die Impfkampagne vielleicht doch erfolgreich war? Oder ist das dann Schnee von gestern?
Das ist einer meiner Lieblingssätze. Der Unterschied zwischen dem verantwortlichen Meinungsforscher und dem Orakel von Delphi, das sollte man nicht vergessen. Ich bin kein Hellseher. Das Einzige, was ich sagte, als jetzt die Impfkampagnen dann doch einigermaßen anliefen, also für die Außenwelt, ist die Zustimmung sofort um 21% nach oben gegangen. Ich weiß es nicht, wir machen diese Woche wieder einen Deutschland-Trend, aber der Egoismus der Menschen in Deutschland, den sollte man natürlich auch nicht vergessen. Die Leute lassen jetzt ihre Kinder impfen, nicht nur unbedingt, weil sie meinen, damit sind sie vor Corona geschützt, sondern damit sie in Urlaub fahren können. Denn wie ist das denn, wenn die Eltern geimpft sind, müssen die Kinder einen PCR-Test vorweisen oder in Quarantäne? Und alles das beschäftigt die Leute natürlich im Moment ziemlich sehr.
Was mich beschäftigt, ist die Frage, wie wir einerseits, Herr Kort hat das ja mehrfach begründet, gewisse Kontinuitätserwartungen an Politik haben. Das Interesse auch, das eigene persönliche Interesse zur Wahlentscheidung zur Grundlage machen. Auf der anderen Seite, ich glaube, Sie waren es auch, Herr Schlinkert, der das gemessen hat, dass es eine Wechselstimmung in Deutschland gibt von über 60%. Wie passt das zusammen?
Also da müssen wir erstmal fragen, was heißt denn Wechselstimmung? Ja. Wechselstimmung fragt man, soll die Politik weiter so geführt werden wie jetzt oder sollte sich grundlegend ändern? Oder sollte man bewährte Dinge behalten und die anderen grundlegend ändern? Je nachdem, wie Sie fragen, kriegen Sie natürlich einen Indiz dafür, dass die Leute sagen, natürlich muss sich was ändern. Aber das muss nicht unbedingt was mit der Frage zu tun haben, welche Partei soll das denn bewerkstelligen. Und natürlich ist auch der Wunsch in der Bevölkerung da, dass sich was verändert. Aber konkret, nochmal, da muss ich wirklich sagen, liegt die Sorge bei Bildung, die ja inzwischen, wenn Sie das Corona mal wegdenken, überall ganz vorne liegt. Die Frage, was passiert mit den Kindern, wie geht das weiter, haben die riesen Lücken. Und das ist doch ein Riesenpunkt für die Menschen. Und da muss sich schon was ändern. Ob das eine grundlegende Wechselstimmung heißt, ich will eine andere Partei haben, habe ich vorhin gesagt. Beim letzten Mal sagte uns die Mehrheit, dass sie gerne eine CDU-geführte Regierung weiter haben wollen. Aber es haben natürlich auch über 30 ein gutes Drittel gesagt, weiß nicht, ist im Moment gar nicht aktuell. Also da ist im Moment die Frage noch ein bisschen früh. Da würde ich erstmal abwarten, wie die Welt aussieht, wenn die Menschen wirklich tatsächlich im Sommer in Urlaub fahren können, wie es anschließend aussieht.
Herr Korte, Wechselstimmung auf der einen Seite, andererseits Kontinuitätswunsch. Was macht man dann bei Parteien, die sich ja programmatisch, und da sind wir uns ja, glaube ich, bis auf die AfD alle einig, immer enger aneinander rücken und es immer schwieriger wird, die Unterschiede wirklich klar zu machen? Kommen wir dann letztlich auch auf das hinaus, was wir jetzt schon so ein bisschen gespürt haben, etwa im Umgang mit der Frau Baerbock, dass Fake News in Umgang gebracht werden, dass vielleicht sogar Angstkampagnen starten werden, Angst vor Rot-Rot-Grün beispielsweise oder vor Schuldenpolitik oder andersrum, Angst vor ökologischer Untätigkeit, vor einer geschwächten Staatlichkeit, wenn jetzt wieder die bösen Neoliberalen bei FDP und CDU rankommen. Wie kann sich das auswirken? Werden wir einen Angstwahlkampf bekommen, also einen härteren Wahlkampf, als es eigentlich die Sachlage hergeben würde?
Das ist schwer zu beurteilen, aber die Möglichkeiten zu manipulieren sind größer geworden, einfach auch technisch größer geworden. Es gibt deregulierte Wahrheitsmärkte, da ist gegen schwer anzukämpfen. Selbst die Wissenschaft, die einen besonderen Stellenwert ja hat, gerade auch in den Corona-Zeiten ist, glaube ich, jedem klar geworden, dass durch Wissen auch Menschenleben rettbar war, steht unter ganz besonderem Druck, weil die eben Begründung, warum Wissen jetzt zu einer Entscheidung werden sollte, in der Politik selbst begründungsnotwendig geworden ist. Also die Möglichkeit, unabhängig von russischen Bots und was auch immer, sich zu behaupten, dass Wirklichkeit auch trägt, die evidenzbasiert vielleicht auch belegbar ist, werden geringer. Und deswegen ist ja die Manipulierbarkeit der Öffentlichkeit für eine Wahlentscheidung größer denn je. Also das sehe ich. Ob das jetzt insgesamt dadurch schwieriger geworden ist als andere Wahlkämpfe, das ist, glaube ich, sehr schwer zu beurteilen. Aber die Pluralisierung von Kommunikation führt es einfach mit sich, dass Parteien noch situativer agieren müssen, auf crossmediale Dinge schneller reagieren müssen. Dieser Sofortismus wird immer anstrengender für die Parteien und beste Aufklärung allein reicht eben dann auch nur zu bestimmten Kreisen, die auch mit Aufklärung noch umgehen können. Denn das, diejenigen, die jetzt verschwörungstheoretisch unterwegs sind, da greift kein aufklärerisches Argument, keine Deliberation für Partizipation, nichts. Das subversive Gespräch vielleicht im Einzelnen, aber mir fehlen auch Vorstellungskraft, diese Kreise noch zu erreichen. Gut, diese Kreise werden die Wahl nicht entscheiden, aber das ist der Ausgangspunkt. Die Möglichkeiten, etwas in der Information so zu verändern, dass das Wahlmotiv davon auch beeinträchtigt wird, sind groß. Und wir wissen, wichtiger als Milieu oder Alter, Bildung ist eben durchaus die Informiertheit. Deswegen ist ja das Thema auch der Sendung die Programme. Das kann eine realistische Informiertheit sein, das kann eine falsch geleitete Informiertheit. Auf jeden Fall ist die im Freundeskreis geteilte Information, was ich höre, sehe, lese, mit anderen bespreche, sehr, sehr wahlentscheidend.
Also wahlentscheidend kann sein das Programm, sagt Karl Rudolf Korte. Wir sind in der Schlussrunde. Frau Gauss, was ist wichtiger? Der Kandidat, die Kandidatin oder das politische Programm oder das Spannungsverhältnis, das Programm und Kandidat vielleicht ausmachen können? Was meinen Sie?
Also erstens glaube ich, dass das Entscheidende tatsächlich das Spannungsverhältnis ist. Mhm. Und zweitens glaube ich, dass die von Ihnen genannten beiden Stränge, nämlich Bedürfnis nach Veränderung und Erneuerung auf der einen und ein Beharrungsbedürfnis auf der anderen Seite, einander überhaupt nicht ausschließen. Das kann ja ganz berechtigt nebeneinander her existieren. Also ganz viele Leute wünschen sich massive Veränderungen bei der Wohnungspolitik, gerade in urbanen Zentren, dass die Wohnungsnot bekämpft werden soll, würden aber trotzdem nicht sagen, sie wollen das ganze System verändern und alles anders haben als bisher. Es ist ja möglich, sowohl Veränderung zu wollen, als auch auf anderen Gebieten zu wollen, dass alles bleibt, wie es ist. Insofern läuft es darauf raus, ja, das Entscheidende ist das Spannungsverhältnis zwischen Kandidat und Kandidatin und der parteipolitischen Programmatik.
Herr Schlinkert, schließen Sie sich an?
Also ich schließe mich an, wobei ich immer sage, Das Schönste ist, wenn ich sagen kann, ich warte mal ab, was diese Woche rauskommt. Und dann unterhalten wir uns vielleicht wieder über neue Zahlen. Aber ist doch klar, ein guter Kandidat kann sicherlich ganz viel an Wirkung für eine Partei entfalten. Ein gutes Programm mit einem schlechten Kandidaten und einer schlechten Kandidatin hat es da wesentlich schwerer.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Kandidat oder Programm, wer oder was entscheidet Wahlen. Es diskutierten die Publizistin Bettina Gauss aus Berlin, der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen und der Wahlforscher Reinhard Schlinkert vom Meinungsforschungsinstitut InfraTest DIMAP in Bonn. Mein Name ist Klaus Heinrich.